Ich liebe dieses Bild, denn ich bin ein gelernter Schreiner. Es gibt fast keinen schöneren Beruf als Schreiner. Vielleicht Hebamme zu sehen, wie Menschen auf die Welt kommen, finde ich auch genial. Wäre kein Job für mich, aber deswegen habe ich mich für Schreiner entschieden. Männer, die gemeinsam eine Sache machen, die anpacken, im Schweiße ihres Angesichts, am Ende des Tages ein Haus zu sehen oder zu sehen, wie etwas gemacht worden ist, weil ich mit meinen Händen angepackt habe, ist einfach ein super schönes Gefühl. Damit mache ich nicht die ganzen anderen Jobs hier nichtig. Ja? Sei es, dass du Ingenieur bist, sei es, dass du Arzt bist, sei es, dass du Professor bist oder Putzfrau. Ja? Da, wo wir unsere Gaben, da, wo wir unsere Zeit und Kraft in eine Sache investieren und von Herzen tun, ja, da liegt Segen Gottes drauf. Gott hat Arbeit auch gesegnet. Einerseits verflucht, aber andererseits auch gesegnet. Ja. Er hat den Menschen geschaffen, um zu arbeiten. Bestellt den Garten. Ja. Macht ihn euch untertan. Macht die Welt euch untertan. Also es ist auch ein Segen da drauf. Nun, wir wollen hineinschauen in ein Gebet von Jesus. Er hat in den letzten Stunden seines Lebens die Zeit in der Gemeinschaft mit seinem Vater verbracht. Auch für uns immer ganz wichtig, die Zeit in der Gemeinschaft mit dem Vater verbringen. Und wir finden das im Johannes Kapitel 17, Verse 20 bis 23. Ihr seht das jetzt auch auf der Folie, könnt dort mitlesen. Als gute Christen habt ihr wahrscheinlich alle eure Handys dabei, aber ihr dürft auch gerne da vorne hinschauen. Wenn nicht, dann schau, dass du einen guten Christen neben dir hast. Naja, Corona, okay, vergesst den Witz. Aber nicht für diese allein bitte ich, das ist Vers 22 bis 23. Aber nicht allein bitte ich für diese, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Da könnte man jetzt 20 Predigten, 100 Predigten draus machen aus diesem Abschnitt. Ich möchte heute den Schwerpunkt auf diesem Wort Einheit legen. Ihr habt es ja schon gesehen, die waren ja immer so ein Stück weit auch rot markiert. Die Welt soll erkennen, dass der Vater seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Vor 2000 Jahren war es der Wunsch von Jesus, von Gott. Heute noch genauso sein Wunsch. Damals haben Menschen nicht geglaubt und heute glauben Menschen nicht. Also wir haben sehr, sehr viele Parallele. Interessant ist doch, worauf verlässt sich Jesus Christus, dass die Welt erkennen soll, dass der Vater ihn gesandt hat? Er verlässt sich darauf, dass die Gemeinde eins ist. Wenn ich das lese, ihr Lieben, dann bin ich mehr als beunruhigt. 2000 Jahre Kirchengeschichte, Kriege zwischen Katholiken, Protestanten, selbst jetzt noch in Nordirland und in etlichen anderen Regionen, Gemeindespaltungen hier und dort, eine ist frommer als der andere. Ja, wir kommen in den Himmel, wir haben keine Knöpfe, wir sind die Pazifisten, die mit den Haken und Ösen, die wird der Heiland erlösen, die anderen nicht. Gemeindespaltung ohne Ende. Und da verlässt sich Jesus darauf, dass wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass der Vater ihn gesandt hat. Da könnte man noch sagen, na, wie naiv ist denn das? Aber Jesus ist nicht naiv. Der wusste das doch schon. Jesus traut uns was ganz anderes zu, als das, was geschehen ist. Jesus traut uns so viel zu. Jesus bittet den Vater und ich glaube nicht, dass Jesus für etwas bittet, was unmöglich wäre. Jesus bittet ganz innig um Einheit und zwar so, wie er mit dem Vater eins ist. Ihr Lieben, das ist eine Qualität an Einheit, die übernatürlich ist. So wie du und ich eins sind, so sollen sie eins sein. Daran gemessen soll auch die Einheit der Kirche sein. Einerseits eine Gemeinde, wie die Baptistengemeinde am Onkenweg, aber auch die Kirche Jesu Christi als universelles, da wo Menschen an den dreieinigen Gott glauben, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das apostolische Glaubensbekenntnis bejahen und ihre Zeit und Kraft einsetzen, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Mit dem Ziel, dass die Welt erkennen möge, dass der Vater Jesus Christus gesandt hat. Wenn ich das lese, dann denke ich, wow, Jesus, du traust uns aber ganz schön was zu. Du forderst uns heraus. Es ist langweilig, oder? Wenn man eine Aufgabe gestellt bekommt, wo man sagt, na ja, kein Problem, zack, Haken dran. Wenn man so eine Aufgabe bekommt, wo man richtig herausgefordert ist, ich finde, das spornt mich persönlich immer an. Trotz unserer Brüche, trotz unserer Rechthaberei, trotz all unserer menschlichen Begrenztheit, die ja zu uns gehört, legst du, Jesus Christus, dein Werk, das du begonnen hast, in unsere Hände. Wie sieht er dich und mich eigentlich? Mit wie viel Potenzial sieht er dich und mich? Mit wie viel Liebe, mit wie viel Glauben? Und er ist nicht naiv. Und wie wichtig ist es ihm, dass die Welt erkennen soll, dass der Vater ihn gesandt hat? Wie wichtig ist es ihm, dass es genau auf diese Weise geschehen soll, durch Einheit? Die Welt soll an uns sehen, dass der Vater Jesus gesandt hat. Ich bin Pfingstler, also muss ich auch eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte und mit Heiligen Geist natürlich nennen. Nein, das gehört einfach hier zum Skript dazu. Apostelgeschichte 2, Vers 1, ihr könnt wieder mitlesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Die nächste Stelle bitte. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken, herrlich altes Wort, ne? Frohlocken. Und in Einfalt des Herzens. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Das waren noch Zeiten, ne? Also für uns Pfingstler noch mehr. Boah, der Heilige Geist, jawohl. Ja. Ihr Lieben, wir glauben alle an den Heiligen Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir glauben doch immer noch, dass er nichts von seiner Kraft eingebüßt hat. Dass er nicht wie ein Akku irgendwelchen Kraftschwankungen unterliegt. Das ist doch der gleiche Heilige Geist, der am Anfang über den Wassern schwebte und durch den Gott alles erschaffen hat, was wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen können. Er hat sich nicht verändert. Er ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und die Einheit der Gemeinde ist, glaube ich, der entscheidende Faktor für die Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkt. Die Urgemeinde hat sich vor allem durch die Kraft ihrer Einheit ausgezeichnet. Und wir sehen ein anderes Beispiel im Alten Testament, nämlich Turmbau zu Babel. Da seht ihr jetzt nur die Überschrift. Die Stelle steht in 1. Mose 11, Vers 1 bis 6. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Dass wir uns einen Namen machen, das war ihr Ziel, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Ihr Lieben, diese Menschen hatten eines gemeinsam, und zwar diese drei Punkte. Sie waren ein Volk, sie sprachen eine Sprache und sie hatten ein Ziel. Und Gott stellt fest, sagt, wow, weil diese Menschen so einig sind in dem, was sie tun, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was sie tun wollen. Weil sie dieselbe Sprache sprechen, weil sie ein Volk sind, es wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Und ihr Lieben, wir als Kirche Jesu Christi, wir als sein Volk, seine Gemeinde, wir gehören zusammen. Menschen von Christus auserwählt, herausgerufen, erlöst durch sein Blut, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn wir eine Sprache sprechen und in der Kraft seines Wortes, seiner Verheißungen, seines Geistes in die gleiche Richtung losmarschieren, wer oder was will uns aufhalten? Corona? Nein. Im Iran, da ist gerade die größte Erweckung aller Zeiten. Es kommen Hunderte und Tausende Menschen zum Glauben. Und da dürfen sie noch nicht mal Gottesdienste feiern. Wird das Reich Gottes deswegen aufgehalten, weil irgendwelche Maßnahmen von der Regierung beschlossen werden? Nein. Da liegt Gottes Segen drauf, weil sie in Einheit zusammenstehen. Weil sie sich nicht darüber Gedanken machen, wie soll die Bühne gestaltet werden? Und wie laut darf der Lobpreis sein oder wie leise? Oder wie sollen wir die Stühle stellen? Oder was oder wie? Oder wie ist denn der Pastor heute wieder angezogen? Oder, ne, versteht ihr? Da geht so viel Kraft drauf. Da geht so viel Kraft drauf, wenn wir nicht eine Sprache sprechen, wenn wir nicht ein Ziel haben, wenn wir nicht verstehen, wir sind ein Volk und wir gehören zusammen. Wie viel stärker könnten wir sein als die Einwohner von Babel? Denn wir haben eine gemeinsame Vision. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag, den Jesus gegeben hat. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Lehrt sie halten, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber das Wichtige ist, sprechen wir alle vom Gleichen? Wollen wir alle in die gleiche Richtung oder wollen wir einfach nur sagen, ja, wenn es wieder normal wird? Nein! Egal wie die Umstände sind, wir haben ein Ziel. Meine Güte, das Ziel ist das Gleiche. Dann müssen wir halt die Werkzeuge ändern, um das Ziel zu erreichen. Wisst ihr, wie oft ich auf einer Baustelle war? Und das Ziel war, der Schrank muss da rein in die Lücke. Und dann stand ich da, ja, was mache ich denn jetzt? Habe ich den Schrank verleimt und ich wusste nicht, dass man den nicht verleimen darf. Also wieder den Schrank auseinandergekloppt, in irgendeiner Art und Weise wieder zusammengeschraubt, als er in der Lücke war. Das Ziel war erreicht. Aber das Werkzeug war ein ganz anderes. Dann ist deine Ehe herausgefordert und du denkst, es muss doch so und so sein. Und du findest heraus, nein, wir sind halt nicht wie X und Y und Z. Wir dürfen mal aneinander reiben. Wir haben eine andere Art der Kommunikation und es ist in Ordnung. Das Ziel ist das gleiche, dass wir unser Versprechen halten, dass wir zusammenbleiben, dass wir uns achten und ehren. Wie viel besser ist doch die Vision, die wir in unserem Herzen haben? Wie viel besser ist doch die Vision, die Gott uns gegeben hat, als die Vision der Bewohner von Babylon? Was wollten sie? Sie wollten Ansehen, sie wollten Ruhm, sie wollten Ehre, sie wollten Geld. Und ich entdecke das doch auch in mir, diese Tendenz, Ehre, gut dazustehen vor den Menschen. Wir als Kirche haben viel bessere Motive. Wir wollen, dass Gottes Reich gebaut wird. Das will doch schlussendlich doch jeder von uns. Das will doch jeder von uns. Keiner steht morgens auf und denkt, jo, also heute wäre doch mal so ein Tag für eine Gemeindespaltung, oder? Heute Abend, jo, stimmt, heute Abend haben wir Versammlung, da können wir so richtig mal einen reinhauen und das alles auseinanderspringen. Das will doch keiner. Wisst ihr, wenn Jesus für Einheit betet, dann ist das mehr als eine Bitte an seinen Vater. Ich glaube, wenn Jesus für Einheit bittet, dann ist das eine Verheißung. Es ist mehr als eine Bitte. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegen will. Auch vor dem Hintergrund der ganzen Geschichte. Aber ich will mein Herz dafür öffnen. Und ich will mich gebrauchen lassen. Das, was ich habe, einsetzen. Ihr Lieben, wir sind auf Ergänzung angelegt. Ich bin tief überzeugt davon, in diesem Land sind viele Menschen unglaublich krank, vor allem psychisch krank, weil der Individualismus immer mehr zunimmt. Ich bin kein Psychologe, ich bin Seelsorger, aber ich merke, wie es immer mehr um mich geht. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Auch in den christlichen Kreisen, so manches Mal sind wir auch diesem Zeitgeist, sind wir gefangen davon. Und es ist beachtenswert, wenn wir auch in die Gesellschaft schauen, wie viele Menschen krank sind, weil es schlussendlich nur noch um sie selber geht, um ihre Probleme, ihre Bedürfnisse und so weiter. Ich finde es interessant, wenn man auch mal in kollektivistische Gesellschaften reinschaut. Da hat eine Familie 5 Kinder, sie werden größer, die vielleicht Herde wird größer und man merkt, man schafft es nicht mehr mit einem Ziegenhirten. Man braucht eigentlich noch einen zweiten Ziegenhirten. Halleluja, Maria, meine Mutter ist schwanger oder wer auch immer ist schwanger. Herr, danke, der nächste Ziegenhirte ist auf dem Weg. Da wird nicht nach der Berufung gefragt, die du für dein Leben hast. Ja, was denkst du, was solltest du machen? Wie geht's dir damit, dass du heute wieder arbeiten musst? Ja, das wird der nächste Ziegenhirte. Ich glaube, das eine wie das andere ist jeweils ein Graben, wo man reinfallen kann. Und wir müssen aufpassen, denke ich mal, dass wir verstehen, dass wir auf Ergänzung angelegt sind und mit den Gaben, die wir haben, diese Ergänzung auch nach vorne bringen. Es fühlt sich im ersten Moment gut an, wenn es um mich geht, aber auf die Länge der Zeit, wenn es nur noch um mich geht, ich glaube, dass ich nicht dafür gemacht worden bin und dass es mich auf Dauer kaputt machen wird. Wir brauchen einander. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott noch vor dem Sündenfall, bevor es eine Sünde gab, sprach Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Schöpfer wird kritisch zu seiner Schöpfung. Und die Sünde war noch nicht da. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch braucht jemand anderen als mich. Er ist auf Ergänzung angelegt. Das ist ein Schöpfungsprinzip und keine Notlösung. Auf Ergänzung angelegt zu sein, ist keine Notlösung, sondern es ist ein Schöpfungsprinzip. Und wir können das im Neuen Testament sehen. Alle Menschen, die Jesus zu ihrem Herrn gemacht haben, sind Teil eines gemeinsamen Leibes, nämlich des Leibes Christi. Jesus verkörpert sich im Zusammenschluss seiner Kinder. 1. Korinther 12, Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib zusammengefügt, eingefügt, wie er gewollt hat. Das ist auch wieder auf der Folie zu sehen. 1. Korinther 12, Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Eingefügt, wie er gewollt hat. Was ist die größte Erkenntnis daraus, dass wir ein Leib sind? Dass wir Ergänzung brauchen. Der Leib braucht Ergänzung. Das kann nur geschehen, wenn wir diesen Gedanken verstehen und auch umsetzen. Ich brauche nur der beste Fuß zu sein, der ich sein kann. Ich brauche nur der beste Fuß zu sein. Ich muss nicht die Hand sein. Ich muss nicht der Kopf, das Ohr sein. Wir haben vor zwei, drei Jahren auf einer Klausur bei uns im Leitungsteam. Wir sind für einen Tag weggefahren. Und da haben wir die Menschen gebeten, die dabei waren, ihre größte Schwäche auf einen Zettel zu schreiben. Aufzuschreiben, womit sie selber am meisten hadern. Und dann haben der Jürgen, mein Co-Pastor, ich und seine Frau, wir haben uns offenbart und gesagt, das ist unsere größte Schwäche. Und dann haben wir verstanden und herausgefunden, jeder hat mitgeholfen. Die größte Schwäche hat auf der anderen Seite der Medaille ganz viele Stärken. Ich bin vergesslich. Du kannst mir heute was sagen und ich werde es sehr wahrscheinlich, ich will jetzt da nicht irgendeine Prophetie über mir aussprechen oder sowas, ja, ich werde es vergessen, aber auf der anderen Seite bin ich überhaupt nicht nachtragend. Ich trage die Dinge nicht in meinem Herzen. Ich höre manchmal Leute, die sagen, ja, du hast vor 3 Jahren mal gesagt. Was habe ich vor 3 Jahren gesagt? Das hast du dir gemerkt, so ein Schmarrn. Ja, also, aber der kann halt einfach auch Sachen gut durchziehen, weil er gemerkt hat, ah, das oder das wurde gesagt, alles klar, wir fügen eins und eins zusammen. Wir haben gemerkt, diese eine Schwäche, okay, die wird wahrscheinlich in unserem Kreise irgendwo eine Ergänzung haben. Und so war es auch. Da, wo der eine schwach war, da war der andere stark. Da, wo der eine stark war, da war der andere schwach. Und es war so gut, zum Schluss haben sich alle offenbart, haben alle ihre Hosen runtergelassen sozusagen. Und wir haben für jeden, der eine Schwäche offenbart hat, 4 Stärken gefunden. Das war so schön zu sehen. Die Schwächen annehmen und die Stärken ausleben. Mit einem Bein kannst du eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Und dann könnte man ja meinen, ja klar, eins und eins zusammen, dann kannst du mit 2 Beinen die doppelte Geschwindigkeit erreichen. Aber wie ist es? Mit 2 Beinen potenziert sich die Geschwindigkeit, mit der du laufen kannst. Aber nur in Ergänzung. Wenn jedes Einzelne meint, nein, es kommt nur auf mich an, dann bist du auch nicht schneller. Wenn die beiden verstehen, sie gehören zusammen, dann geht was. Aber ich glaube, ein Riesenproblem sind Ergänzungskiller. Und das sehen wir jetzt hier. Es gibt im Leib Jesu Ergänzungskiller. Einheit und Ergänzung werden verhindert in der ersten Linie durch Minderwertigkeitskomplexe. 1. Korinther 12, Vers 15 bis 16. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Ach, ich kann das nicht so gut wie der oder der. Ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht so wichtig. Ich kann nur das und das. Ich weiß nicht, wer von euch gern Fußball spielt oder gern Fußball zuschaut. Wenn jeder der Fußballspieler seinen Platz einnimmt, dann kann was vorwärts gehen, oder? Wenn die 11 Spieler auf dem Platz ihren Platz einnehmen, dann kann was vorwärts gehen. Aber wenn einer sagt, ach nee, komm, ich bin doch nur der Torwart, was soll denn das? Oder ihr Stürmer, ja, die spielen ja eh nur die ganze Zeit da hinten rum. Ja, was soll ich denn hier vorne im Sturm? Der Ball wird zu dir kommen, mein Lieber. Halt dich bereit, bleib auf Position. Stell dir vor, das sagen 3 Leute auf dem Fußballplatz. Ach, die sind die ganze Zeit nur im Mittelfeld beschäftigt. Ich kriege ja nur ab und zu mal den Ball. Manchmal ist es ja im Gemeindekontext auch so. Dann sieht der eine so wichtig aus, weil er auf der Bühne steht. Und ich denke, mein Putzdienst ist nicht so wichtig. Hallo? Putz mal einen Monat nicht. Dann werden alle merken, wie wichtig der Putzdienst ist. Das Zweite, damit habe ich Gott sei Dank keine Probleme, ist der Hochmut. Das war ein Witz. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Du kannst zu dem anderen sagen, ich brauche dich nicht. Du kannst du nicht sagen. Ja klar, wird ein Kopf öfters angeschaut als die Füße. Beim Reden vor allem, ne? Wäre schon komisch, wenn wir die ganze Zeit nur auf die Füße schauen würden. Ja, natürlich wird der Kopf öfters angeschaut. Aber ist er deswegen wichtiger als die Füße, die Beine, die Hüften, der Bauch, die Brust, die Schulter? Ist er deswegen wichtiger? Nein, überhaupt nicht. In der Fußballmannschaft ist es egal, wer die Tore macht. Zum Schluss ist wichtig, dass die Mannschaft siegt. Zum Schluss ist es wichtig, dass die Gemeinde Jesu Christi Menschen zum Glauben bringt. Egal, wer die Tore geschossen hat. Egal, wer auf der Bühne war. Egal, egal, egal. Es geht darum, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Thomas Müller sagte, wenn einer von uns einen Fehler macht, dann kämpfen 10 von uns darum, wer ihn wieder gut machen darf. Das ist ein cooler Spruch, aber wisst ihr was? Bei FC Bayern, ich bin jetzt kein Bayern-Fan, ich bin überhaupt kein Fan, ich habe eigentlich wenig Ahnung von Fußball, aber ich fand den Spruch so gut, weil er spiegelt eine Kultur wider, die sie gebaut haben. Eine Kultur, wo es nicht darum geht, den einen anzukreiden, weil er mal einen Fehler gemacht hat. Nach dem Gottesdienst oder in der Woche irgendwie schlecht über die Geschwister zu reden, sondern wenn man gemerkt hat, da ist ein Fehler gemacht worden, dass man überlegt, wie können wir den Fehler wieder gut machen? Wie können wir das wieder in Ordnung bringen? Wie können wir wieder zielgerichtet sein? Wenn man gemerkt hat, dass man seine Kraft auf Nebenschauplätzen verliert, dass man wieder überlegt, wie können wir wieder auf die Hauptschauplätze, wie können wir wieder das, was wir haben, einsetzen, damit Gottes Reich weiter gebaut werden kann. Im Reich Gottes sieht man eben nicht jeden Spieler, sieht man nicht jeden Teil des Leibes. Ich sehe das nicht wie Schwester Johanna, vielleicht gibt es hier eine Johanna, das ist bei uns eine alte Schwester, die Stunde um Stunde im Gebet für unsere Kirche eintritt. Und sie ist seit 9 Jahren in ihrer Wohnung gefangen. Sie kann nicht aus ihrer Wohnung, weil die körperlich so eingeschränkt ist. Ich sehe nicht, wie Schwester Käthe, die mit ihrem Mann zusammen unsere Kirche gegründet hat, etliche Leute anruft und fragt, wie es ihnen geht und wo sie den letzten Sonntag waren. Das sehe ich nicht. Aber wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe die Auswirkungen davon. Und ich würde die Auswirkungen sehen, wenn sie es nicht mehr tun würden. Wir als Jesu Leib, als seine Kirche, wir sind effektiv, effektiv. Das ist das Lieblingswort der Deutschen, würde ich fast sagen, oder? Boah, wenn was effektiv war, boah, das ist richtig gut. Ich liebe effektiv zu sein, ja. Am besten 3 Sachen gleichzeitig machen. Meistens ist es ein Schmarrn. Mach eine Sache nach der anderen, dann wird's besser. Aber trotzdem, so am Ende des Tages zu sehen, boah, das war ein richtig effektiver Tag. Und auch, glaube ich, Kirche Jesu Christi kann richtig effektiv sein durch Einheit und durch Ergänzung. Ich glaube, es gibt eine biblische Mathematik der Einheit und Ergänzung. In 5. Mose 32, Vers 30, da heißt es, wie könnte einer 1000 jagen und 2 10.000 in die Flucht treiben? Wäre es nicht, dass ihr Fels sie verkauft und der Herr sie preisgegeben hätte? Schlussendlich sagt Gott über das Volk Israel, was in der Gefahr steht, wieder abtrünnig zu werden. Schlussendlich sagt er, hey, wenn ich sie segnen könnte, wenn sie in Einheit zusammenbleiben würden, wenn sie mich wirklich wieder ins Zentrum stellen würden, dann würde Folgendes passieren. Einer würde 1.000 schlagen, zwei 10.000. Und das ist die göttliche Mathematik der Einheit und Ergänzung. Wenn einer 1.000 schlägt und zwei 2.000, dann wäre es da wurscht, ob wir zusammenarbeiten oder nicht. Zusammenarbeiten wird mehr Spaß machen, da könnte man ein bisschen ratschen und so, ja. Aber dann wäre es ja egal, ob ich jetzt in den Gottesdienst komme oder nicht komme, ob ich meinen Dienst mache oder nicht, wenn das die Mathematik von Einheit und Ergänzung wäre. Aber so ist es halt eben nicht. In Gottes Volk gibt es eine andere Mathematik, eine andere Logik. Eine Person schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000, sind im Durchschnitt 5.000 für jeden. Das heißt, jeder Einzelne verfünffacht seine Lebenserwartungen, wenn er sich auf Einheit, auf Ergänzung einlässt. Ich glaube, das ist eine Mathematik der Segnung und Salbung Gottes. Warum? Weil Gott selber Einheit in sich ist. Und da, wo Menschen Gottes Charakterzüge annehmen, da liegt übernatürliche Segnung drauf. Da liegt Salbung drauf, wie das Alte Testament so oft sagt. Wenn sein Volk in Einheit und Ergänzung bereitsteht, einer 1.000, zwei 10.000 und beide verfünffachen ihre Lebenserwartung. Wir finden einen König im Alten Testament und das ist König Saul. Und da heißt es Folgendes von ihm, 1. Samuel 18, Vers 7. Und die Frauen, die spielten, sangen und sprachen. Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Was passiert bei Saul? Das können wir danach lesen. Saul wird eifersüchtig. Der kleine Junge in ihm fühlt sich mächtig bedroht. Ich bin hier der König. Gott hat mich eingesetzt. Und da singen die Leute sowas. Und was tut er als Reaktion? Er verfolgt David bis aufs Blut. Versucht alles, um ihn unterzubuttern. Warum? Damit seine 1.000 zum Maß aller Dinge werden. Ihr Lieben, dieses Jahr hat die Ecclesia Ingolstadt in Ingolstadt gegründet. Neue Gemeindegründung. Dieses Jahr hat das Christuszentrum Nürnberg, die Methodistengemeinde gegründet. Und in Eichstätt, ja, die Christusgemeinde aus der Ida-Nordeck-Straße, glaube ich, heißen sie, genau, Christusgemeinde. Die haben auch gegründet, 3 Gemeindegründungen in einem Jahr. Etliche Menschen auch von uns der City Church sind darüber gegangen. Und ich musste Buße tun, weil ich mich manchmal geärgert habe. Und Gott hat mir gezeigt, Daniel, du hast doch vor einiger Zeit noch gebetet, dass Gott Arbeiter sendet in die Ernte. Denkst du nur die City Church? Denkst du nur in deinen kleinen Dingen? Meinst du, deins muss zum Maß aller Dinge werden? Und ich habe gesagt, Gott, tut mir leid. Und wir haben einige gute Leute nicht verloren, sondern wir haben sie ausgesendet. Sie sind jetzt bei der Ecclesia. Und ich bin dankbar, weil der Tobias, der Pastor dort, ist jung verheiratet, studiert parallel, arbeitet parallel und muss dann Gemeinde gründen. Ihr Lieben, das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur richtig viel Arbeit. Richtig viel Arbeit. Jeder, der bei der Audi arbeitet mit seinen 40 Stunden, vielleicht auch 45 Stunden, der kann glücklich sein. Also der arbeitet 50, 60, 70 Stunden die Woche, der Kerl. Und ich möchte, dass er beschützt und bewahrt bleibt und dass die Ecclesia Ingolstadt richtig nach vorne geht. Und die Methodisten, der Ruven, der Pastor dort, der war letzte Woche bei mir am Tisch gesessen und wir haben zusammen gegessen, zusammen gebetet, wir haben uns ergänzt. Und ich bin dankbar, dass sie hier sind. Und das sollte unser Gebet sein. Wenn wir vielleicht hier gerade weniger werden, ihr habt auch einige Leute verloren, ich weiß. Aber lasst uns nicht Saul sein. Lasst uns nicht Saul sein. Sondern lasst uns in Einheit und Ergänzung Gottes Reich bauen mit den Gaben, die wir haben, die wir gerade zur Verfügung haben. Wisst ihr, was hätte passieren können? Saul hätte seine 1.000 geschlagen, David hätte seine 10.000 geschlagen, wären wir zusammen bei 11.000. Was passiert, wenn Menschen in Einheit und Ergänzung zusammenkommen? Wenn Menschen in Einheit und Ergänzung kommen, dann verfünffacht sich ihr Lebensresultat. Das heißt, für beide zusammen wären es 55.000 gewesen. 11.000 zusammen. Jeder hat für sich selber gekämpft. David hat 10.000 besiegt, Saul hat 1.000 besiegt. Wenn sie zusammen gekämpft hätten, wenn nicht diese Eifersucht da gewesen wäre in Sauls Herzen, dann wären es 55.000 gewesen, 27.500 für jeden. Da relativiert sich doch schlussendlich, wer wie viel geschlagen hat. Wir haben unser Ziel erreicht. Ja, ich kann nur 2 Stunden die Woche, weil ich einen anspruchsvollen Job habe. Aber ich habe einen Job, wo ich richtig viel Kohle verdiene. Also power ich die Kohle in die Gemeinde rein, damit wir vielleicht noch einen 2. und 3. Pastor haben oder einen Kindermitarbeiter anstellen können, damit die zeitlich freigesetzt sind. Hey, ich verdiene nicht viel Geld, aber ich habe Zeit. Was kann ich machen, um die Gemeinde nach vorne zu bringen? Jeder muss verstehen, dass er Teil des Leibes ist, an einer unterschiedlichen Stelle, mit einer unterschiedlichen Funktion und dass da, wo er sich einbringt, dass da Segen drauf liegt. Ihr Lieben, was rechnet Gott uns eigentlich vor, was geht, wenn Einheit gelebt wird in der Gemeinde? Wenn nicht Besserwisserei vorherrschen, wenn nicht Minderwertigkeit in unseren Herzen sind oder auch Hochmut, oder die Weigerung, eine Sprache zu sprechen. Ja, aber die Vision, wie sie jetzt da formuliert worden ist von der Gemeindeleitung, das gefällt mir nicht. Ihr Lieben, jeder von uns kennt das doch in seinem Herzen. Wir sind alle so begrenzt, oder? Wir sind alle so menschlich. Und da ist es so gut zu verstehen, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Er hat uns angenommen in unserer Begrenztheit. Er hat uns erlöst, als wir es nicht verdient hätten, da hat er uns angenommen. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wir sind ein Leib, wir haben ein Ziel, und zwar das Reich Gottes zu bauen. Und so wünsche ich uns, dass wir, jeder an seinem Platz, eine gemeinsame Sprache sprechen, dass wir unsere Lebensresultate durch Einheit und Ergänzung durch Gottes Segnung verfünffachen lassen. Amen. Jesus, danke, dass du uns kennst, durch und durch, dass du dich offenbarst als der Herzenskenner, der durchleuchtet bis ins kleinste Eck und der weiß, wie wir es meinen. Und der weiß, das Wollen ist da, das Vollbringen daran hapert es so manches Mal. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo unser Verhalten, wo unsere Einstellung dir und deiner Segnung im Weg standen. Jesus, wir danken dir, dass du an uns glaubst. Wir danken dir, dass du dein Werk in unsere Hände gelegt hast. Wir danken dir, Jesus, dass wir immer wieder neu beginnen dürfen, dass wir nicht zurückschauen müssen, uns grämen und ärgern müssen, sondern dass wir auch einen Punkt setzen dürfen, da wo du uns vergeben hast. Dass wir neues Land einnehmen dürfen, Jesus. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass unser Fokus auf dich gerichtet ist, auf dein Reich, auf das, was du möchtest, weil schlussendlich sollen Menschen dich kennenlernen. Schlussendlich geht es um deine Ehre, nicht um unsere Ehre, um einzelne Menschen, es geht um dich. Und so bitten wir dich von Herzen, dass du uns hilfst, diesen Fokus zu schärfen. Dass unser Blick wirklich auf dich gerichtet ist. Dass wir uns nicht abbringen lassen, Herr. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns wohnst und dass du uns verwandelst von innen heraus. Hilf uns, Sünde aus unserem Leben zu nehmen, Dinge, die dich behindern, wegzunehmen, Herr, die wirklich hinter uns zu lassen und dir mehr Raum zu geben in uns. Halleluja. Amen.